Guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Moin. Hier spricht die Anne und ich habe mir den Micha rangeholt. Micha, wir haben noch nie zusammen gecastet. Das ist unser erster Cast zusammen. Ich bin so aufgeregt.
Was ist los? Es hat jetzt 6 Wochen gedauert, bis wir zusammen gecastet haben. Schönen guten Morgen.
Morgen. Es ist so absurd, oder? Ich finde es auch ganz komisch.
Das ist ein bisschen auch der Situation geschuldet, glaube ich, ne? Also Corona hat uns voll auf Trab gehalten, mich jedenfalls. Und das hat zum Glück auch ein paar Folgen von mir in den letzten Wochen übernommen. Vielen Dank dafür. Und jetzt kann ich mal endlich offiziell für alle Hörer sagen, dass ich mega glücklich bin, dass du bei uns im Team bist.
Hey, danke schön.
Direkt mal Honig von dem Bart schmieren.
Ja, echt, so zum Beginn der Folge direkt schon mal pudern hier.
Ja, warte, ich muss so ein bisschen nachpudern und ich freue mich richtig auf die Zukunft hier bei Insert Moin. Ist cool, mega, ich freue mich total. Also ich habe das jetzt, ich war jetzt Social Media mäßig ein bisschen abwesend die letzten Wochen und deswegen wollte ich hier an dieser Stelle nochmal für alle Hörer sagen, dass mich das mega freut. Ich bin super glücklich. Hatte super viel Spaß mit den Folgen, die du bisher gemacht hast und so. Und also das ist also es ist ein kleiner Traum, wird wahr, dass wir alle bei uns im Team begrüßen dürfen. Das ist sehr nice.
Oh, hör auf, ich werde rot. Jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Okay, was war das Thema nochmal?
Ich habe keine Ahnung.
Worum ging's nochmal? Was machen wir heute? Genau, also Leute, allen Ernstes. Heute sprechen wir über das Remake zu Trials of Mana. Und da wird es, glaube ich, ein bisschen interessant werden. Ich hatte ja schon eine Folge, wo ich in der Preview drüber gesprochen habe mit Basti von Game 2. Mhm. Und da sah es eigentlich so aus, als wären wir beide so, schon positiv gestimmt mit so ein paar Zweifeln. Das war so unser Stand, so sind wir verblieben quasi. Und nachdem jetzt die Reviews raus sind und die Leute das Spiel spielen und wir das Spiel gespielt haben, glaube ich schon, dass da jetzt ein paar kontroverse Meinungen aufeinanderprallen werden. Aber zuerst, kannst du ein bisschen was erzählen über Trials of Mana?
Riesenreihe. Das ist halt so eine alte Rollenspielreihe, die hat früher auf dem Super Nintendo angefangen, von Square Enix damals. Beziehungsweise Squaresoft, muss man dazu sagen, weil Square Enix ist ja diese Kooperation, die am Anfang der 2000er dann stattgefunden hat. Und das war, also die meisten werden Secret of Mana kennen, denke ich. Das ist halt das Spiel, das man im Couch-Multiplayer zocken kann, das klassische Action-RPG. Und das war, das hat auch eine Neuauflage bekommen, die allerdings nicht besonders gut abgeschnitten hat. Die kam vor 2 Jahren, glaube ich, raus, ne? Und ich will jetzt niemandem den Spaß daran nehmen. Ich persönlich fand die Neuauflage von Secret of Mana unheimlich scheiße. Die hat mir null gefallen. Also ich fand, das war sehr lieblos und das hatte so eine Handy-Ästhetik. Also das war alles sehr low-poly. Man hat auch richtig bemerkt, dass da nicht so viel Arbeit drin steckte. Und das kann ich schon mal vorab sagen. Also mir persönlich gefällt das Trials of Mana das aktuell auch deutlich besser als das Remake von Secret of Mana. Und das ist eine Reihe, die nicht so konsequent bei uns im Westen angekommen ist. Also es gab letztes Jahr die Collection of Mana für die Switch und die ist, da sind die ersten 4 Secret of Mana oder Mana-Spiele. Drei sind es, stimmt.
Ja, es sind drei.
ich hatte 4 im Kopf, aber das sind 3. Es sind die, der dritte Teil des Trials of Mana, das ist der jetzt geremaked wurde. Aber ansonsten sind da die anderen in emulierter Form drauf und auch zum ersten Mal auf Englisch. Also Secret of Mana gab schon, aber Trials of Mana zum Beispiel war vorher noch nie bei uns und deswegen ist es jetzt quasi so die Premiere für uns gewesen und war damals schon ein Spiel, das man auch zu zweit spielen konnte, nicht zu dritt, zu zweit, was auch nicht so hundertprozentig auf Couch-Coop ausgelegt war. Es hatte so ein paar Balance-Probleme, aber es war grundsätzlich möglich, aber eigentlich damals auch schon Action-RPG. Und die Mana-Reihe ist eigentlich größer. Also es gab auf dem GBA, auf dem Game Advance gab es so ein paar Remakes älterer von Mystic Quest und so, die sehr unterschiedlich aufgenommen werden. Die habe ich auch nicht alle gespielt. Und es gibt, dann gab es noch für PlayStation ein, das liegt mir auf der Zunge, Dawn of Mana hieß das. Das war so ein 3D-Mana-Spiel, das mir persönlich aber auch nicht so gut gefallen hat. Da gab es tatsächlich auch eine westliche Version und es war eher so, es ging. Also spielte sich sehr behäbig, hatte irgendwie eine sehr reduzierte Optik, war erzählerisch nicht besonders gut. Es war, also da haben viele gehofft, dass es so eine Art geiles AAA-Mana wird, so, was sich viele Mana-Fans ja auch wirklich wünschen. Aber das Dawn of Mana war dann auch ein bisschen enttäuschend. Ich weiß gar nicht, ob es hier in Europa rauskam, aber es gab auf jeden Fall eine US-Version, die habe ich gespielt. Und es ging so. Also es war ein bisschen behäbig. Ja, und das ist so, ich glaube, man hört man schon so ein bisschen an mir raus, dass ich null Nostalgie für diese Mana-Serie habe, in ganzer Weise.
Ich halt auch nicht, ne? Also ja. ich besitze Secret of Mana, ich habe auch schon mal reingespielt, aber ich glaube, ich habe das viel zu spät getan in meinem Leben. Mhm. Das ist so, dass ich diese Nostalgie nicht mehr hatte und dann einfach nur noch dachte, okay, das ist schon alles sehr in die Jahre gekommen. Mhm. Ist jetzt nicht so meins. So, das war so mein Standpunkt zu Secret of Mana. Und dann kommt jetzt quasi der dritte Teil rübergeschwappt aus Japan. Und ich dachte, hey, vielleicht wäre das ja was. Ich liebe ja JRPGs, ich spiele super gerne JRPGs. Probiere alles aus, was da so kommt. Die meisten sind dann eher so, meh, finde ich. Also die sagen mir dann nicht so zu. Aber immer mal wieder, finde ich, ist so eine Perle dazwischen, die dann doch recht gut ist und sehr viel Spaß macht. Und ich hatte so die Hoffnung, ey, Trials of Mana, das ist ein großer Name. Keiner hat es irgendwie hier in Europa gespielt, weil es nie erschienen ist. Wir sind alle so auf dem gleichen Level. Das wird bestimmt cool.
Ja.
Ja, so, das war der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte.
Ja, also ein bisschen Spoiler, wir sind nicht so begeistert, aber die Kritiken fallen sehr unterschiedlich aus. Also die, wir sind tatsächlich eher so am unteren Ende des Spektrums und es gibt auch sehr viele Leute, die das neue Remake mega feiern. Und das soll jetzt nicht heißen, dass die alle Unrecht haben, sondern sie sehen es einfach komplett anders als wir. Es ist erstaunlich, wie breit die Kritiken eigentlich tatsächlich auch bei Trials gehen. Also es gibt zwischen der unteren Skala, sagen wir mal so, ab 60 angefangen, also bei mir, bis hin zu 90 ist quasi alles dabei. Und die Leute haben sehr viele unterschiedliche Gründe, weshalb sie es gut oder schlecht finden und so weiter. Und das wird sehr, sehr unterschiedlich aufgefasst. Und also ich bin mir sicher, dass bin mal gespannt. Also ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch.
Ja. Ich auch, auf jeden Fall.
Also du hast so null Kontakt zu Mana in irgendeiner Form, bis auf die Collection vorher vielleicht gehabt. Oder hast du die auch nicht gespielt?
Doch, da habe ich auch vorher schon mal reingeguckt. Die habe ich von Square Enix mal bekommen. Und wie gesagt, Secret of Mana für den Super Nintendo habe ich und habe es auch mal angefangen, aber habe schnell gemerkt, dass das nicht so meins ist. Und deswegen, ja, habe ich eigentlich mit der Mana-Reihe an sich gar nicht so viel am Hut.
Ist das schon so dieser Look, der so, dieses Kindliche? Magst du das gar nicht? Oder ist es allgemein so dieser ganze Flair?
Nee, eigentlich gar nicht so. Ich hatte einfach das Gefühl, ich meine, ich bin zum Beispiel mit Terranigma aufgewachsen.
Oh,
Terranigma
oh.
war der heilige Gral bei mir. Ja. So. Und dann spiel danach mal Secret of Mana. Und zwar in einer Zeit, die schon über die 2000er liegt. Also da ist man halt nicht mehr so. Da kann man nicht nur so abgeholt werden, finde ich.
Ja.
Also ich habe da ganz andere Ansprüche an ein JRPG als mit einer Party von drei Leuten. Und das Thema war auch irgendwie, die Geschichte hat mich überhaupt nicht gecatcht. So. Mhm. Das war einfach nicht für mich gemacht. Mich hat dieser Nostalgiefaktor gar nicht so ergriffen,
ja,
finde ich.
Also bei mir ist es halt einfach Mangel ich habe es einfach damals nicht gespielt. Ne? Ich kenne das alles quasi erst durch die Collection of Mana. Klar war Secret of Mana mein Begriff und ich habe das mal bei Freunden gespielt.
Ja.
Ey, aber hatte ich nie zu Hause. Ich war eher so der Jump'n'Run-Typ oder Star-Fox-Typ. Ich habe solche Spiele viel, viel mehr gespielt. Ich habe aber Illusion of Time gespielt und auch Terranigma. Also die fand ich auch mega geil und natürlich auch Zelda. Aber Secret of Mana, ich weiß nicht, also es war auch einfach immer eine Geldfrage damals.
Ja, absolut.
Wo die Module absolut 120 Mark gekostet haben. und du sagst, ja, und natürlich haben deine Eltern dir die Spiele gekauft und dann kannst du jetzt nicht einfach sagen, so, ja, ich kaufe jetzt einfach mal 5 im Xbox-Abo oder so, sondern du musstest halt echt überlegen, welches Spiel du da jetzt irgendwie haben willst und das bekamst du dann meistens auch nur zu besonderen Gelegenheiten geschenkt. Ey, und Secret of Mana war da aus, also es sah in den Zeitschriften immer cool aus, aber ich musste mich halt entscheiden und mich haben dann einfach andere Spiele ein bisschen mehr abgeholt. Also, wenn ich die Entscheidung hatte jetzt zwischen Donkey Kong und Secret of Mana, Donkey Kong sah einfach aus wie, also in meinen Augen damals, fotorealistisch aus. Es war klar, dass ich das dann spielen wollte und so. Mit den Werbetrailern auf VHS.
Oh ja.
Die bei Club Nintendo dabei lagen.
Unfassbar. Aber ich zum Beispiel habe mir viele Sachen ausgeliehen in der Videothek. Da gab es dann irgendwann auch Videospiele. Und da habe ich mir aber immer, weil es halt schnell gehen muss, weil jeder Tag kostet Geld. Ja. Weißt du, da leiht man sich kein JRPG aus, das irgendwie 40 Stunden Minimum geht. Da habe ich mir immer irgendwelche Disney Jump'n'Runs, so Aladdin und so und ja. König der Löwen, all diese Sachen, die habe ich mir dann in der Videothek ausgeliehen. Und für so Riesenspiele war einfach irgendwie nie die Gelegenheit dann.
Man wusste schon damals, dass es, was man damit quasi eine Woche Urlaub brauchte.
Ja, exakt. Exakt das. Man musste halt immer gucken, okay, das kostet mich jede Stunde kostet mich Geld in dieser Videothek. Was mache ich jetzt damit? Wie kann ich das schlau einsetzen?
Ja. Genau. Trials of Mana ist, das ist ein gutes Stichwort, ne? Trials of Mana ist jetzt tatsächlich eins der kürzeren JRPGs, das können wir vielleicht mal direkt sagen. Und Trials of Mana richtet sich auch wirklich eher so an, ich würde sagen, an Gelegenheitsspieler. Also wir haben so, es gibt so Mammuts wie Persona 5. Eins meiner absoluten Lieblingsspieler, aber alterlang. Also es ist so 120 Stunden kannst du locker haben, bis dann das Schulfest kommt, dauert es dann manchmal auch irgendwie 80 Stunden teilweise. Und das ist ein mega geiles Spiel, aber es ist auch einfach so ein Ferienprojekt. Das spielt man wirklich immer einen Fahrtlauf von 2 Wochen. Das Trials, das kannst du schon, wenn du ambitioniert bist, an einem Wochenende durchspielen. Also es ist so ein Ding von zwischen 25 und 30 Minuten. 30 Minuten, sag ich schon. Stunden.
30 Minuten. Ja.
Minuten. Stunden. Und das ist ein, das wäre genial. Das kürzeste JRPG.
Aller Zeiten.
Nach 30 Minuten vorbei. Aber du kannst diesen ersten Durchlauf in 30 Stunden so um den Dreh machen. Und das liegt auch so ein bisschen an dem Genre, weil es ist ein Action JRPG, müsste man jetzt sagen. Also es ist kein rundenbasierter Kampf, sondern es ist alles voll aufs Maul.
Voll aufs Maul. Und das ist auch eigentlich schon einer der größten Kritikpunkte, finde ich, an diesem Spiel. Das Kampfsystem hat mich sehr an Kingdom Hearts erinnert. Also es ist also so ein random um sich schlagen. Also man hat schon Möglichkeiten, verschiedene Skills einzusetzen. Es gibt zum Beispiel Klassenangriffe, die jeder Angreifer individuell hat, die man aufladen muss. Es gibt Magie, die man einsetzen kann. Dann natürlich eine starke und eine leichte Attacke. Aber ich habe das Gefühl gehabt, so all diesen ganzen Schnickschnack brauche ich eigentlich gar nicht, weil es reicht einfach nur Kreis zu hämmern. Es reicht einfach. Und man ist absolut unterfordert, wenn man auf normal spielt. Das fand ich sehr, sehr seltsam. Und habe mich dann schon gefragt, okay, ich habe jetzt diese ganzen Fähigkeiten. Ich schalte die alle im Skilltree so nach und nach frei. Aber irgendwie brauche ich die fast nie. Vielleicht bei Bosskämpfen mal ab und zu. Aber ich so, wenn man so durch die Gegend läuft, finde ich das Kampfsystem schon eher, ja, also unterfordernd. Siehst du das auch so?
Ja. Also die Leute, die sich jetzt fragen, worum geht's, über die Story reden wir gleich, weil das ist ein ganz besonderer Kritikpunkt. Das müssen wir dann anschließend machen. Aber weil das einfach so hart im Vordergrund ist. Man sieht Bilder von Trials of Mana und man sieht Kämpfe. Und Kämpfe machen 75-80% von diesem kompletten Spiel aus. Und das ist, und ich gebe dir recht, es ist so, dass bis du die erste Klasse wechseln kann. Man kann später so ab Level, ich glaube 17 oder 18 ist das, kannst du an so einen Mana-Stein drangehen, die findest du dann irgendwann und da kannst du dann halt deine Klasse wechseln und dann kommen so ein paar Fähigkeiten mit dazu. Und naja, so ab, ich weiß nicht, Level 40, 50 oder so, wird's dann auch mal interessant mit so Elementareigenschaften. Also das sind so die typischen Sachen, dass man zum Beispiel Feuer gegen Wasser ist dann, da gibt's dann so Schwächen, also klar haust du dann irgendwie einen Feuerzauber auf ein Monster drauf, dass er irgendwie auch wasserempfindlich ist. Es geht dann auch mit Erde und Luft und solche Dinge. Ich glaube, 7 oder 8 von diesen Elementardingern gibt's so, das ist okay, das ist da, das gibt's. Aber das Problem ist tatsächlich, dass es erstens sehr lange dauert, bis so eine leichte Schwierigkeitsanstieg irgendwie kommt. Und das ist tatsächlich auf allen Schwierigkeitsstufen so, weil du kannst während des Spiels auch wechseln. Du kannst immer ins Menü gehen und die Schwierigkeitsstufe hochstellen. Und ich habe am Anfang so nach 3 Stunden gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das hier? Also, und das soll jetzt nicht blöd klingen. Also das hat auch eine Daseinsberechtigung, dass ein Spiel auch so, dass man da einfach nur so durchkloppt. Das ist okay, das ist cool, wenn man sowas braucht und sowas nebenher zocken will. Ich wollte aber eigentlich ganz gerne ein bisschen mehr gefordert werden. Also habe ich die Schwierigkeitsstufe hochgestellt und die Taktiken ändern sich nicht. Also es ist klar, die Schadensanzeigen gehen höher und Gegner sind widerstandsfähiger. Aber statt, dass du dann mit 2 Stegen draufklopfst, haust du mit 3 Stegen irgendwie drauf. Also inhaltlich passiert da eigentlich nicht mehr. Das ist nicht so, dass dann irgendwie plötzlich neue Taktiken gefordert werden oder dass du dann irgendwie vorsichtiger spielen musst, weil es bleibt einfach immer eine Kneipenschlägerei.
Ja, absolut. Und du hast es gerade schon erwähnt, es gibt so zwei Punkte im Spiel, wo man quasi, wenn man hoch genug gelevelt ist, seine Klasse aufstocken kann. Also nochmal eine Klasse höher, sich für den Licht- oder den dunklen Weg entscheidet. Was genau das für Auswirkungen hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt mal einen aus meiner Party den dunklen Weg gehen lassen und die anderen den hellen. Hab da irgendwie auch keinen Unterschied gesehen, finde ich. Und dann war es aber so, dass ich Level 38, das ist das Level, was man braucht, um das zweite Mal die Klasse zu wechseln, an einem Punkt erreicht hatte, wo ich gerade dann aber nicht leveln konnte. Und ich habe die ganze Zeit vorher versucht zu leveln. Ich hatte so viele Möglichkeiten und dachte, oh nein, ich bin noch drunter und dann geht's nicht. Und dann hatte ich das richtige Level und dann sagt mir das Spiel, das kannst du jetzt gerade aber leider nicht machen. Ich so, ja, wie? Und ich war völlig entsetzt. Ich so, Gott, was? Warum denn nicht? Lass mich doch jetzt. Ich arbeite die ganze Zeit darauf hin und dann geht es jetzt nicht. Also da war ich sehr geschockt. Das sind auch ja. So Sachen, ey, das kann nicht sein. Bitte nicht.
Ja, das stimmt. Also es sind tatsächlich nur diese zwei Punkte. Ne? Wenn man jetzt sagt, Klassenwechsel, okay, cool, ich kann jederzeit meine Klasse wechseln. Deine Kostüme kannst du jederzeit wechseln, aber ja, nicht deine Fähigkeiten. Genau. Also du legst dich einmal für die helle, das ist wie bei den Jedi-Rittern. Man legt sich einmal so für das helle oder dunkle so fest. Ne? Entweder du bist, jetzt habe ich Star Wars 9 nicht gesehen, aber ich sage mal, Rey entscheidet sich irgendwann für die dunkle Seite. Dann kann sie sich dann auf der dunklen Seite immer noch entscheiden, ob sie noch dunkler wird. Oder Rey ist so, nee, ich mag Blümchen, also ist sie die helle Seite und dann kann sie sich dann nochmal entscheiden, ob sie noch freundlicher ist. Also es ist sozusagen eine Abzweigung, die also hell-dunkel ist. Und dann gibt es davon nochmal, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Level, ich meine aber, es wäre irgendwo vor 40 gewesen, ist es dann so, dass du dich nochmal dazu entscheiden kannst, welche Ausrichtung du hast. Aber du kannst aber nicht so komplett umschwingen. Also wenn du einmal bei dunkel warst, dann bleibst du auch bei dunkel. Mhm. Da kannst du nur sehr, sehr dunkel sein, sehr böse oder so leicht böse. Und dann gibt's das bei Dingens auch. Also ob man dann etwas neutraler oder heller ist. Und davon werden die Kampffähigkeiten. Also es hat hauptsächlich Auswirkungen auf diese Spezialfähigkeiten, womit du MP zum Beispiel verbrauchst und so, ne? Du kannst ja die ganze Zeit irgendwie solche Sachen machen und das Kostüm verändert sich natürlich auch und du kannst dann schon so ein paar neue Sachen irgendwie machen. Es bleibt von der Spielstrategie aber halt ähnlich. Also es ist trotzdem immer noch hau drauf. Also es sieht cool aus. Es ist ja schon so, dass das Spiel cool aussieht bei den Kämpfen und du denkst, nice, diese ganzen Kampfanimationen, super effektreich und sieht auch flüssig aus und so, aber so nach, ich weiß nicht, so nach 10 Stunden denkst du, ja, ich würde gerne mal parieren.
Ja, zum Beispiel. Und das ist halt, genau das ist es halt. Es fühlt sich alles so irrelevant an. Also egal, ob du jetzt hell oder dunkel wirst, ja, du kriegst dann stärkere Attacken, aber es ist ja auch völlig egal, ob du helle oder dunkle Attacken kriegst, weil es ändert sich ja am Kampfsystem selber, am Spielfluss überhaupt gar nichts. Es ist Jacke wie Hose. So, und das ist, glaube ich, etwas, das diesem Spiel sehr, sehr schadet, meiner Meinung nach. Und weil ich eigentlich die ganzen Gedankengänge super gut finde, dass man irgendwie Magieoptionen und nochmal extra Klassenangriffe und so weiter. Das finde ich alles super, aber es ist halt vollkommen irrelevant. Da hätte man irgendwie vielleicht was anders machen müssen, finde ich.
Nochmal so ein anderes, ja genau, finde ich auch, stimme ich dir zu. Und da gibt's noch ein anderes Beispiel, es gibt einen Tag-Nachwechsel. Und dieser Tag-Nachwechsel, das ist so eine Uhr quasi, die da irgendwie parallel so im Hintergrund läuft. Und du kriegst dann immer so eine Uhr angezeigt, die dann zwischendurch so, das sind so Fantasietage. Sowas wie Djinn Day oder Gnome Day oder sowas irgendwie. Und die haben so leichte, die funktionieren ein bisschen wie Buffs. Also du kannst deinen Charakteren in den Menüs so Buffs geben, das sind so passive Fähigkeiten, aber die Tage haben dann auch nochmal so Auswirkungen auf so Magie oder Stärke oder irgendwie sowas. Und teilweise auch auf die Monster. Also es gibt Monster zum Beispiel, die nachts schlafen und die kannst du dann so hinterrücks angreifen. Dann machst du also quasi mit dem ersten Schlag sofort einen Critical Hit. Und dann gibt es so andere Kreaturen, die dann halt ein bisschen davon profitieren und so weiter und so fort. Und manchmal ist es auch so, dass Quests dann auch nur zwischen Uhrzeiten da sind und sowas. Das kannst du aber eigentlich alles relativ bequem umgehen, indem du entweder pennen gehst in der Gaststätte oder da gibt's auch so ein Item im Menü, wo du dann einfach die Tageszeit wechseln kannst, je nach Charakter. Und es gibt einen Typ, ich glaube, der heißt Kevin. Wie bei Kevin allein zu Hause. Kevin, wie bei Kevin allein zu Hause. Und das ist so eine Art Tiermensch. Der wird nachts zu so einem Werwolf, so würde ich es beschreiben. Das heißt, glaube ich, ein bisschen anders im Spiel. Man merkt, ich bin nicht so gut mit diesen Begriffen. Die vergesse ich nämlich relativ schnell. Aber er wird eine Art Werwolf. Das heißt also, tagsüber sieht er relativ normal aus und des Nachts wachsen ihm dann irgendwie tierische Fähigkeiten und er kriegt plötzlich einen richtig fetten Sixpack und fängt dann an, um sich zu wüten. Aber so vom Spielmäßigen, klar, es sieht furioser aus, sieht cool aus, aber man macht eigentlich immer noch dasselbe. Also es ist irgendwie taktisch habe ich da jetzt keinen Unterschied gesehen, ihn tagsüber einzusetzen und ihn nachts einzusetzen. Klar, ich kann ihn jetzt vielleicht nicht ganz so frontal einsetzen, aber er ist immer noch der Hau-drauf-Typ. Also er bleibt der Hau-drauf-Charakter. Es wäre viel cooler gewesen, wenn da einfach diese Lücke dazwischen sehr viel größer wäre. Also wenn du ihn zum Beispiel nur nachts einsetzen solltest, weil er tagsüber total schwach ist. Und man müsste ihn tagsüber in den Hintergrund schicken und sagen, ey, oh, ich muss auf Kevin aufpassen, weil er nur nachts zum Monster wird. So ein bisschen wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde oder so. Also so ein richtig krasser, extremer Unterschied. Dann wäre diese Idee richtig geil. Aber da kommen wir zu dem nächsten Problem. Die KI-Freunde, die sind ja die ganze Zeit auch nur am Draufbrezeln. Also du kannst so eine Gewichtung so ein bisschen einstellen, dass die ausbalanciert sein sollen, aber am Ende springen sie dann doch in alle Flächenangriffe rein.
Genau, du hast nämlich die Option, und das hätte ich mir gern bei Final Fantasy VII gewünscht, ganz ehrlich, du hast die Option zu sagen, okay, wenn ich den und den Charakter übernehme, dann machen die anderen das und das. Also einer kann zum Beispiel als Heiler komplett eingesetzt werden oder einer ist nur passiv am Start oder der andere geht immer voll drauf. Das kann man alles einstellen. Ja, aber wie du sagtest, es hilft im Endeffekt auch nicht weiter, weil die schon so ein bisschen dullig sind, finde ich. Also
ja.
Man muss immer ein bisschen mit auf die aufpassen. Das ist dann auch so der Knackpunkt, wo ich manchmal denke, ich hatte so Zwischenboss-Fights, wo die beiden dann tot waren und ich alleine weitergemacht habe und es auch geschafft habe, weil ich dachte, okay, ich will mich jetzt nicht noch um die zwei kümmern. Und ja, habe festgestellt, ey, es geht auch, ist absolut gar kein Problem. So, das, ja, ist es leider.
Also im New Game Plus, also ich habe das dann noch mal danach gestartet mit einer anderen Figurenkonstellation, da reden wir gleich in der Story drüber, aber das ist ein cooles Ding bei Trials. Aber die ist genau das. Also du merkst es, am Anfang merkt man es nicht so stark. Ich habe aber trotzdem wie ein Idiot dann immer geheilt und dann halt mein Heilkram. Es gibt nämlich so ein Ringmenü, dann pausiert das Spiel. Und dann kannst du Gegenstände auch auf Kollegen draufsetzen. Und ich habe die dann immer zurückgeholt, weil ich das eigentlich immer ich denke bei solchen Spielen mit Partys immer sehr kollegial und denke, ich will immer alle aktiv involvieren. Aber es stimmt, also manchmal hatte ich dann einfach nichts mehr, ne? Und hatte auch keine Ressourcen, um irgendwie Leuten zu helfen. Und dann aber trotzdem alles irgendwie geschafft. Und das ist dann so der Moment. Und der kam bei mir auch tatsächlich erst relativ spät. Wirklich nach ein paar Stunden erst, wo ich dachte, eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es egal, was du da machst. Es ist cool, wenn die da sind. Es gibt dir natürlich einen Vorteil. Und wenn man dann zum Beispiel diese Magierin hat, die in diesem roten Gewand, dann kannst du ja auch dich von ihr heilen lassen und so. Das ist im Prinzip ja eigentlich schon ganz cool. Aber das ist nicht so stark vom Balancing gewichtet, als dass es jetzt essentiell wäre. Also du kriegst dieses Teamgefühl einfach nicht so sehr, wie es bei anderen Rollenspielen ist, wo es wirklich auf die einzelnen Fähigkeiten ankommt und wo es extrem wichtig ist, dann aber auch die Heilerin, den Heiler irgendwie am Leben zu halten und extrem wichtig ist, den Berserker in der Gruppe auch, den Tank in der Gruppe so am Leben zu halten. Und das hat man hier nicht. Das ist so, und das ist wirklich die größte Enttäuschung. Also ich würde nicht mal sagen, dass es schlecht ist. Also weil es spielt sich super gut von der Steuerung, oder? Also das
ist
super,
ich auch.
Voll geil, flüssig und so die ersten 5 Stunden bin ich da so durch und dachte, das ist nice, das fühlt sich gut an, das ist so, oh, das geht runter wie Butter. Und aber so nach 6 Stunden, 7 Stunden denkst du, irgendwie fehlt da was.
Und ja, da fehlt auf jeden Fall was. Ja.
Und dann kommen die Palette Swaps, das sind ja noch, das ist das Mieseste. Also die Zwischenbosse, die ändern sich und die Bosse, das ist cool. Aber dann am Anfang hast du gelbe Hasen, später hast du rote Hasen.
Die Mümmelmänner, ja.
Ja, oder du hast am Anfang Füchse, die sind orange, glaube ich, und später sind die Füchse lila. So, also, und ich weiß nicht, ob das 2020 nicht ein bisschen zu wenig ist. So, also da kann ich, also ich hätte schon Bock auf mehr Gegner.
Aber ich glaube, das ist dem geschuldet, dass sie sich peinlich genau an die Originalvorlage gehalten haben, sogar mit den Dialogen. Also die haben wirklich eins zu eins, was Dialoge und Charaktere angeht und wahrscheinlich dann halt auch Gegner, alles übernommen. Und ich glaube, deswegen hat man halt auch jetzt da so nicht die Varianz, die man sich wünschen würde. Wobei ich sagen muss, generell finde ich das Gegnerdesign fantastisch. Ich liebe diese Enten. Da sind so komische Entensoldaten und die klingen dann auch exakt wie Donald Duck, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, kriegen die dann nicht irgendwie Probleme mit Copyright oder so? Er klingt exakt wie Donald Duck. Es ist unfassbar. Ja. Und ich meine, die sehen auch alle so, diese Blobs, diese kleinen Häschen, die sehen so super knuffig aus. Und wenn die schlafen, dann schnarchen die so niedlich und so. Also das ist schon wirklich sehr toll. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ja, es ist halt zu wenig Varianz drin.
Aber wo wir dabei sind, richtig gut finde ich den Kürbis-Boss. Da gibt's so einen Boss, der so, das ist ein Riesenkürbis.
Ja.
Der so, das ist eigentlich, also der hat keine Arme oder Beine, aber seine Extremitäten sind dann so ein bisschen wie bei Super Mario, diese aufeinander gestapelten Kürbisse-Stacheldinger, so, die aus dem Boden irgendwie so rauskommen. Und geil ist immer der Move, wenn er sitzt auf so einer Art Podest, das ist so ein, ich glaube, das ist ein Baumstamm, und dann rollt er ab und zu einfach mal so da runter. Und das ist so ein geiles Tim Burton-mäßiges, also ist so eine Kreatur, die würdest du eigentlich eher so in der Richtung Sleepy Hollow oder so erwarten. Irgendwie, das ist mega cool. Also vom Design her ist es auch cool. Und sie haben sich, also wo du gerade dabei sind, sie sind ja wirklich auch beim Gegnerdesign ganz nah an den Originalen. Also du weißt, der erste Boss ist zum Beispiel so eine Krabbe mit so Riesenaugen. Und Ziel ist es halt, dieser Krabbe ganz jugendfrei die Augen rauszustechen. Und solche Sachen. Und auch viele, viele Gegner. Und auch gerade das mit den Dialogen, das ist halt wirklich sehr, sehr nah am Original. Aber ich finde eben, wenn man keine Nostalgie dafür hat, das ist eben das Problem. Also manche Aspekte sind super. Manche Aspekte sind aber aufgrund dessen, da wirken dann aber auch eben sehr überholt. So. Also
ja,
du hast,
voll.
Ja, also wenn, ich glaube, Fans feiern das voll. Ich kann das auch total verstehen, dass die sagen, was, wie kann man das doof finden, das ist mega gut. Und ich verstehe diesen Punkt komplett. Und die fragen sich jetzt wahrscheinlich, was habt ihr denn für ein Problem? Das ist doch geil, dass es genauso ist wie im Original. Ich fand nur eben, Das heißt dann nicht, nur weil es 1:1 übernommen ist, dass es heute auch noch gut funktioniert. Und gerade wenn man dieses alte Spiel nicht kennt und sich dann zurückerinnern kann, oh wow, so war das damals auch und jetzt sehe ich das in 3D, dann wirkt das mit diesem frischen Blick so an vielen Stellen sehr antiquiert.
Ja, voll. Ich erinnere mich gerade da an Yooka-Laylee, wo man auch dachte, okay, diese komische Sprache von damals, von Banjo-Kazooie, funktioniert bestimmt immer noch. Ja, denkst du? Absolut überhaupt nicht. Das war das Allerschlimmste an dem ganzen Spiel. So, und jetzt finde ich, so ist es halt auch. Und ich habe tatsächlich auf Japanisch gespielt, weil ich dachte, okay, das ist alles so kitschig, bunt, fantastisch und so. Und ich kann einfach die englische Synchro nicht ernst nehmen. Also ich, das ist mir zu hölzern und zu antiquiert. Ich spiel's auf Japanisch, dann verstehe ich nichts, aber dann habe ich wenigstens Untertitel. Und dann ist es alles cool. Das war tatsächlich so mein Weg, dieses Spiel zu spielen.
Mein Nachteil war da auch, dass ich da gerade, das steht unter Embargo, ich darf nicht sagen. Ich habe aber ein Spiel gespielt, wo die Sprachausgabe so viel besser ist. Und dann war das so in diesem Kontrast. Es war nicht Final Fantasy VII, das wollte ich auch noch mal sagen. Ich habe Final Fantasy VII Remake noch nicht gespielt. Ich vergleiche die beiden jetzt
Schande.
Überhaupt nicht miteinander. Das wollte ich mir jetzt nach diesem Corona-Stress in aller Ruhe vornehmen. Ne? Ich habe richtig Bock drauf. Aber ich wollte damit nur sagen, nur weil es jetzt aus demselben Haus ist, ich vergleiche die jetzt nicht miteinander. Das steht jetzt schon wirklich für sich. Aber Ausgabe. Oh Gott. Also im Schlimmsten ist Charlotte.
Oh Gott.
Charlotte ist so ein Kind. Und die spricht so ein bisschen, als hätte die so die Lispelt die ganze Zeit. Und das haben sie versucht, in die Sprachausgabe zu übertragen. Und die Art und Weise, wie das vorgetragen ist, erinnert total an so ein Kinderhörspiel. Wahrscheinlich auch, weil es zum kindlichen Look oder so passen soll. Aber die Menschen reden extrem langsam, extrem gedehnt, sehr, sehr überbetont. Und dann auch teilweise viel zu nah vom Mikro weg. Also das ist eine ganz merkwürdige Mischung aus schlechter Aufnahmequalität, die einfach nicht optimal ist, und so einer Vortragsweise, die du eigentlich eher, weiß nicht, bei der Sendung mit der Maus oder so erwarten würdest.
Ja.
Und ich finde nicht, dass das so gut funktioniert. Es ist im Japanischen habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es so 1000% besser ist, aber es wirkte für westliche Ohren, und wenn man kein Japanisch versteht, dann, also Unwissenheit Ignorance is Bliss. Man weiß es halt einfach nicht. Und man kann sich zumindest einbilden, dass es besser ist. Und
hey, bei mir hat's funktioniert.
Ja, also, keine Ahnung, ob das besser ist. Ich kann kein Japanisch, aber ich habe das Gefühl, dass es fühlt sich ein bisschen homogener an, weißt du? Es fühlt sich so ein bisschen, hat einfach den Eindruck, dass das passt. Aber die englische Synchro, das ist wirklich sehr anstrengend. Und Charlotte ist ein ganz extremes Beispiel. Da gibt es so eine Szene ganz früh, da habe ich auch ganz schnell auf Japanisch umgestellt. Da hängt die irgendwie an so einer Klippe und fällt dann fast runter und ruft die ganze Zeit irgendwelche Sachen und regt sich halt tierisch über irgendwas auf. Und ich dachte, please shut up, please. Es ist so furchtbar nervig. Aber auch die anderen Figuren. Also da gibt es ja diese Magierin, die ja von zu Hause verbannt wird, weil die dumm ist. Und die hat so eine richtig eingebildete Stimme. Und die ist fast schlimmer ist noch Belladonna, das ist so ein Bösewicht. Und die reden alle so extrem übertrieben evil. Ich bin so böse und so eingebildet. Bäh, ihr könnt mir gar nichts. Und man sitzt da und denkt, oh, bitte lass es bitte aufhören. Und das hat nichts mit Anime-Übertriebenheit zu tun oder so. Also natürlich ist ein Anime-Stil immer so, hat einen leichten Hang, ein bisschen mehr aufzutragen, eine Schicht extra, damit man auf jeden Fall die Emotion mitbekommt. Aber das ist nicht eine Schicht extra, sondern das ist wenn Animes ein Sandwich wären, dann ist Trials of Mana ein Sandwich mit einem Stück Käse und einem Stück Schinken und dann noch Gurke drauf und dann noch Tomate. Das ist so ein richtig dickes Sprachpaket-Sandwich, weißt du, das so groß ist, dass du es nicht schlucken kannst.
Ja, sehr gut beschrieben. Schmackhaft, aber ich empfinde das genauso. Also wie gesagt, ich habe es ja dann auf dem Anspiel-Event schon gespielt und habe es dann halt auf Englisch gespielt und dachte auch so, ey, nee, irgendwie. Erstens habe ich da festgestellt, dass ich Charlotte nicht in meine Party nehme. Und zweitens, dass ich, wenn ich es spiele, dann es auf Japanisch spiele. Und das habe ich dann letzten Endes auch gemacht. Also das, ich fand es auch ganz, ganz grauenhaft, leider.
Ja, aber Stichpunkt Party, das ist cool.
Ja, sprich, was möchtest du?
Ach so, Party. Also das ist so ein Ding bei Trials of Mana, das echt geil ist, theoretisch. Also auch da wieder Theorie und Praxis. Aber ich finde es eigentlich auch so, auch wenn es nicht 100%ig durchgezogen ist, aber auch cool. Du kannst zwischen 6 verschiedenen Charakteren wählen. Und das läuft so. Du hast am Anfang diesen Auswahlscreen und kannst die 6 verschiedenen Figuren auswählen. Also wir hatten gerade schon Charlotte genannt, das ist so ein kleines Kind. Dann gibt's eine Magierin in einem bekloppten Swimsuit. Dann gibt's so eine Amazone in einem bekloppten Kleid. Dann gibt's diesen Tiermenschen in einem bekloppten oberkörperfreien Anzug. Und dann gibt es noch diesen Dieb, den fand ich am coolsten. Ah. Das ist so ein orientalischer Dieb. Den habe ich auch sofort ausgewählt. Und dann noch so ein Typ mit Riesen-Dreads. Seinen Namen habe ich jetzt gerade vergessen.
Durant heißt er.
Durant. Durant mit den Dreads. Geil. Und die haben alle natürlich unterschiedliche Gewichtungen. Also Durant ist so der Allround-Kämpfer und die Magierin schießt natürlich mit Magie um sich und so. Die haben so alle ihren Fokus. Und das Geniale ist, das war auch schon im Originalspiel wohl so, dass du, je nachdem, welche Figurenkonstellation du auswählst, sich auch in einigen Details die Geschichte ändert. Also du hast 3 verschiedene Antagonisten die betreffen dann immer nur jeweils 2 Personen. Und maßgeblich dafür ist immer der Protagonist, den du auswählst. Also es gibt immer eine Figur Nummer 1 sozusagen, die zentrale Figur, die du jetzt spielst. Und dann kannst du links und rechts noch den zweiten und den dritten Begleiter aussuchen. Aber wichtig ist für die Geschichte jetzt erstmal nur der erste Charakter. Und die anderen Charaktere, die du nicht ausgewählt hast, also die anderen 3, die übrig bleiben, die tauchen irgendwie so mal nebenher in deiner Geschichte auf. So als so eine Zwischensequenz vielleicht oder irgendwie so am Rand. Und so, dass sie nicht komplett aus der ganzen Geschichte verschwinden, aber man erlebt die ganze Geschichte so quasi aus dieser Perspektive. Und das ist eigentlich wirklich nice.
Ja, das fand ich auch schön. Wen hast du ausgewählt? Also meine Party bestand aus Resi. Resi ist die Amazone, auch ein super Name, finde ich. Das war meine Hauptprotagonistin. Und dazu habe ich den Dieb Adlerauge und diesen Durant, also diesen Allround-Kämpfer gewählt, weil ich dachte, okay, das ist jetzt so ein cooles Gleichgewicht. Der eine hat ein Schwert, der andere hat ein Messer und Resi hat halt diesen Dreizack-Speer oder was auch immer. Und ich fand, das war eine sehr ausgeglichene Party und die hatten auch schöne Geschichten. Also das hat irgendwie alles sehr gut zusammengepasst. Dann im Laufe dieses Abenteuers hat man dann auch die Hintergrundgeschichten erfahren. Man kann sie sogar nachspielen. Also man startet mit seinem eigenen Charakter und trifft dann nach und nach auf die zwei anderen, die dann dazu stoßen. Und dann fragt dich das Spiel, hey, du hast ein neues Partymitglied, möchtest du wissen, wie seine Vorgeschichte ist? Und dann kannst du ja auswählen und dann spielst du die quasi noch mal nach. Oder du sagst nee und dann wird sie dir halt in der Cutscene kurz erklärt. Das finde ich auch total cool, dass man das noch mal so ein bisschen vertiefen kann, wenn man denn möchte. Und das war eine schöne Sache. Also dieses Zusammenspiel dieser Geschichten, dass irgendwie alles ineinander läuft. Aber auf der anderen Seite, vielleicht kann man da jetzt schon mal so ein bisschen in die Story mit übergehen, fand ich auch, dass alles, was passiert ist, diese ganzen persönlichen Geschichten, die touchen einen aber auch dann nicht wirklich.
Nein, nicht wirklich.
Also leider fast gar nicht so. Also die versuchen natürlich aufzubauen, okay, das ist der und der, der wurde von den und den verstoßen, die eine sucht ihren Bruder, der andere hat seine Freundin, ist eine Geisel von dem Bösewicht und so. Also das sind ganz, ganz tolle Konstrukte aufgebaut, aber irgendwie schaffen die es, das so lame zu erzählen, dass man überhaupt gar nicht für die empfindet. Also, dass man das überhaupt nicht nachempfinden kann und einfach nur durch diese Welt stolpert und halt immer weitermacht und guckt, wo man ankommt, oder?
Ja, absolut. Also, ja. Erstmal, meine Party bestand aus dem Dieb.
Adlerauge?
Adlerauge. Hawkeye, stimmt.
Hawkeye, ja, genau.
Ja, ja. Und die Magierin die halt von ihrer Mutter ausgesetzt wird. Das ist auch eine geile Story, so. Die ist so biestig und so gelangweilt, dass sie allen Leuten in diesem Schloss auf den Sack geht und dann wird sie einfach ausgesetzt. Und das ist die Story so.
Oh no!
Und du denkst so, what? Okay. Und dann gibt's dann halt noch diese Amazone, habe ich da auch genommen. Die hat so sicherlich die tragischste Geschichte von allen, weil bei ihr geht das Königreich, wird angegriffen von denselben Leuten, die in dem Areal leben, wo Hawkeye lebt. Das ist echt interessant. Die haben beide quasi Belladonna als Antagonistin, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täusche, aber es ist zumindest bei Hawkeye so. Und Belladonna ist so eine böse Zauberin, die die Freundin von Hawkeye verflucht. Er darf ihr nicht die Wahrheit sagen oder so. Und und irgendwie wird er des Mordes an ihrem Bruder verdächtigt oder vielleicht sogar schon verurteilt, da bin ich mir ganz nicht sicher, aber er ist auf jeden Fall im Gefängnis dann und bricht dort aus. Und er will ihr natürlich die Wahrheit sagen, das ist eigentlich eine Liebesgeschichte, die dahinter steht und so. Das ist eigentlich ganz süß. Es ist nur so, es ist die Erzählweise, da komme ich drüber weg. Also ich spiele so viele Spiele mit so wenig Budget und ich habe jetzt erst vor dir heute mit Björn Disaster Report zum Beispiel besprochen, das hat viel weniger Budget und da kann ich drüber wegsehen. Also es sind so Sachen, wenn die Geschichten an sich gut erzählt sind oder wenn die Geschichte an sich menschliches Potenzial hat, dann finde ich es cool und das geht. Also es muss jetzt nicht top-notch sein, es muss nicht aussehen wie Final Fantasy VII. Das ist okay. Also das stört mich gar nicht. Was mich aber stört, ist, dass die Motivation der Charaktere auf den Bierdeckel passt und dass sie später auch einfach nie so richtig ausgespielt wird. Weil, wenn man so drüber nachdenkt, sind die Leute ja extrem egoistisch. Also sie müssen ja eigentlich, es geht ja um diesen Mana-Baum, ne? Der Mana-Baum, das ist der Shit in der Welt, das ist die ganze Energiequelle und dass dieser Baum speist verschiedene Kulturen und Länder an und so. Und du merkst am Anfang schon so, okay, die Leute, die jetzt zum Beispiel bei der Magierin sitzen, die haben da so eine riesen, die haben quasi so ein bisschen sowas wie Hogwarts am Start. Da werden Leute ausgebildet und die leben von dieser Energie und dem Mana-Zeug. Und als es dann so ein bisschen schwächelt und die merken, okay, kacke, das ist, wenn unsere Zaubersprüche dann nichts mehr wert sind und so, was machen wir dann mit unserem Königreich? Und die müssen natürlich herausfinden, was da geht. Und da gibt es andere Leute, die wollen Mana-Energie zum Beispiel zweckentfremden, es gibt Korruption, es gibt Verrat und so weiter und so fort. Das hängt alles so miteinander zusammen und finde die Ausgangslage voll geil, dass du eine Riesenwelt hast, wo verschiedene Charaktere an unterschiedlichen Standorten leben, in unterschiedlichen Himmelsrichtungen. Und dass dieser Mana-Baum einfach zentral so in der Mitte steht und quasi die alle beeinflusst. Und das ist einfach eine fette, richtig coole Öko-Botschaft. Also alle atmen dieselbe Luft. Alle haben im Prinzip, sind alle abhängig von Mutter Natur, wenn man so möchte. Das ist ja quasi der Mana-Baum. Und es betrifft sie auf unterschiedliche Weise. Und sie müssen dann quasi über ihre Differenzen hinwegsehen, um dann miteinander zu arbeiten. Weil als dann zum Beispiel die Kampfamazone auf den Hawkeye trifft und er entschuldigt sich dann bei ihr und sagt so, ey, scheiße, sorry, wusste ich jetzt nicht, dass dein ganzes Königreich der Hobbs geht, nur weil bei mir irgendwie scheiße lief, dann versteht sie aber auch direkt, dass er jetzt nichts damit zu tun hat, sondern dass es wahrscheinlich diese Belladonna ist und so weiter. Das ist so deren gemeinsamer Antagonist. Jetzt, wie gesagt, noch zwei andere, so ein Prinz und so eine komische Clowns-Figur, die ich nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, war jetzt nicht so der Knaller, aber diese Charaktere, die das führt die dann halt mal so zusammen. Aber da, die Story zieht da nichts raus. Da ist nicht irgendwie da sind keine geilen Character-Reveals drin, da ist kein Twist drin und man investiert auch nicht emotional in diese Charaktere, weil sie darüber hinaus auch keine Charakterentwicklung durchmachen.
Eben, da ist noch nicht mal ein Spannungsbogen, also da ist halt gar nichts. Da ist einfach nur, wir haben dieses eine Problem und deswegen versuchen wir das Mana-Schwert zu finden, um diese Sache hier zu lösen, damit der Mana-Baum wieder heilen kann und alles gut wird. So. Und die haben eine Motivation und kämpfen sich da wirklich durch 8 verschiedene Gebiete und irgendwie ändert sich auch gar nichts und also die wachsen auch nicht zusammen oder so. Also man hat noch nicht mal so das Gefühl, dass sie sich jetzt mehr mögen oder so oder dass da irgendwie ein Team Spirit aufkommt oder so. Es ist einfach nur, die latschen da einfach durch und jeder versucht irgendwie sein eigenes Ziel zu verfolgen. Aber sonst ist da auch nichts so. Das ist irgendwie, das fand ich ganz, ja, ist alles so leer. Also es ist so emotional auch leer, finde ich.
Das kann man auch durchaus andersrum sehen. Habe ich jetzt so durch ein bisschen Feedback auch bemerkt. Klar, es kann auch geil sein, dass so eine Geschichte von einem JRPG, von einem Action-RPG so einfach ist, dass man ihr sehr einfach folgen kann, dass sie sehr straight ist, straightforward. Lest das so raus, wie ihr wollt. Also wenn ihr jetzt sagt, nee, finde ich cool, dass man die Geschichte sofort versteht und dass man der auch folgen kann, dass sie sehr linear ist. Bei Nebenquests und so gibt's halt quasi gar nicht. Das ist okay, das ist cool. Also es gibt auch Leute, die genau das wollen. Also ich bin eher so Team komplizierte Story. Also ich brauche so einen Scheiß wie Final Fantasy 13, was 3 Teile braucht und wo ich eine Enzyklopädie brauche, um das Ding überhaupt zu verstehen und wo die Charaktere auch so merkwürdige Verwandlungen durchmachen. Ich finde das geil. Und ich brauche irgendwie, also es muss natürlich emotional nachvollziehbar sein. Da hapert es natürlich bei 13. Aber ich finde halt gut, wenn du irgendwie, wenn du eine komplexe Welt hast, die drumherum ist, die man auch wirklich dechiffrieren muss, wo und das aber trotzdem von nachvollziehbaren Emotionen getrieben wird. Ich fand, der Xenoblade fand ich da immer ganz gut, weil das immer ganz klare, einfache Charaktermotivation hat und diese Charaktere sich aber mit der Zeit auch weiterentwickeln und auch einfach ihre Meinung im Laufe des Adventures ändern. Also das ist ja so, es geht ja in der Heldenreise auch darum, was über sich selber zu erfahren. Das ist ja der Arche-Plot, der da vollzogen wird. Und für mich ist ein gutes Rollenspiel, westlich oder japanisch oder sonst woher, ich habe auch schon mal ein chinesisches gespielt, wo das auch sehr ähnliches funktioniert. Eine Heldenreise muss auch ein bisschen was mit diesen Charakteren machen, muss mit denen irgendwie eine Wandlung durchmachen. Das ist ja das Coole an Rollenspielen, dass der Witcher, dass der Typ zum Beispiel, heißt er nochmal Geralt? Dass der viele Sachen kennenlernt in seiner Welt und dann auch manchmal seine Meinung revidieren muss, vielleicht neue Erfahrungen macht, emotionaler wird an einigen Stellen, aber vielleicht auch Dinge über Ciri zum Beispiel erfährt, von denen er vorher überhaupt nicht wusste und so weiter. Und das ist ja das Spannende an so einem Rollenspiel. Komplexe Charaktere, die aufeinandertreffen. Rollenspiel ist nicht nur Charaktererwerte, die nach oben steigen, damit ich am Ende overpowered bin, weil dann kann ich auch Musou spielen, dann kann ich auch Dynasty Warriors spielen und hab dasselbe. Nichts gegen Dynasty Warriors, aber das ist halt eine andere Art von Spiel. Und Rollenspiel, das ist mein persönlicher Anspruch, ich brauche einfach irgendwas, wo ich auch Bock habe, mich 30 Stunden oder länger zu begleiten. Also ich habe vorhin Persona gesagt, als Beispiel, ist natürlich jetzt auch ein bisschen unfair, weil Persona wirklich ganz andere Produktion war und sehr viel größer, aber das ist halt einfach so, man ist da emotional sehr viel investierter, weil du halt auch Personen außerhalb des Kampfs kennenlernst, weil du da eben auch Gespräche hast und auch so Kleinigkeiten, Nichtigkeiten wichtig sind. Auch die kleinen Dinge sind wichtig in so einem Rollenspiel. Und sowas fällt halt bei Trials of Mana komplett weg. Das ist okay, wenn man keinen Bock auf sowas hat. Dann denkt man sich jetzt wahrscheinlich, ne, cool, nice, brauche ich bei Diablo 3 halt auch nicht. aber für mich persönlich ist das nicht das, weshalb ich ein Rollenspiel spiele. Ich will halt eine gute Mischung aus allem haben.
Ja, absolut. Ich bin genau auf deiner Seite. Ich sehe das auch so. Die meisten Videospiele spiele ich tatsächlich aufgrund der Story und aufgrund der Charaktere, weil ich wissen will, okay, wie geht das aus? Wie verändert sich alles im Laufe der Zeit und so weiter und so fort? Und also bei Trials of Mana ist es halt einfach Latte, so. Es ist halt, es kommt überhaupt nicht darauf an, finde ich, sondern es ist einfach nur, man hangelt sich von Mana-Stein zu Mana-Stein, von Bosskampf zu Bosskampf und durchstreift da halt so eine Welt, die teilweise sehr schön ist, finde ich, also die ganz, ganz nett gestaltet ist. Aber da kommt man vielleicht auch so ein bisschen, steckt man so einen Bogen auch zu den Charakteren. Ich finde nämlich, dass die Welt an sich so genauso eine Leere ausstrahlt wie für mich auch die Charaktere. Also ja, es gibt Wüsten und es gibt Wälder und es gibt, weiß ich nicht, Schluchten mit Lava und Feuer. Aber ach, das ist alles natürlich linear. Ne? Also weil das war halt damals auch so, dass einfach, es gibt nur einen Weg und da gehen wir jetzt lang. Das ist auch nicht der Kritikpunkt, ich finde das super. Aber da ist nichts. Also da steht ab und zu mal, steht da mal so eine Blume oder auch mal ein Baum oder so. Aber die Welt ist irgendwie nicht ausstaffiert mit tollen Details. Und das finde ich dann schon sehr schade eigentlich, weil da hätte man so viel noch machen können, dass auch diese vielleicht die Liebe dann so ein bisschen auch entwickelt zu so einem Spiel, dass man halt sieht, okay, die haben sich ja schon was bei gedacht, die haben sich da voll Mühe gegeben und so, aber ich muss sagen, bei 80% der Gegenden, die ich gesehen habe, hatte ich eher so das Gefühl, okay, das ist jetzt einfach nur, damit da irgendwas ist, so, leider.
Also du kannst so Kakteen sammeln.
Yes. Der Kaktusfratz. Ja.
Du kannst Kakteen so einsammeln, so eine Sammelgeschichte, die du irgendwie machen kannst. Das ist natürlich ganz nett. Ist so ein bisschen wie bei den, mit diesen Samen, die du bei Zelda einsammeln kannst oder so. Also wer gerne die Gegend absucht, der wird dann schon ab und an mal mit so einem Orb oder mit so einem, einer Schatzkiste oder mit so einem Kaktus irgendwie belohnt. Das ist schon okay. Aber du hast ja vorhin eingangs auch gesagt, dass die Dialoge wirklich eins zu eins aus dem Original übernommen sind. Und das ist hier ein Riesennachteil. Weil wenn ich in ein Dorf reinkomme und dann gehe ich zu dem ersten alten Mann, der da hingeht und der sagt so, das hier ist ein Dorf. Und das sagt er auch im Original. Das ist okay. Jetzt sagt er da so, das hier ist ein Fischerdorf oder sowas. Und dann gehst du weiter und dann sagt die nächste Person, juhu. Dann denke ich, ja, wo ist denn hier, könnt ihr mir nicht was Interessantes sagen? Also wenn ich schon jemanden anklicken kann, und wenn da schon die Box ist und die Ressource und quasi die Möglichkeit da ist, einen kleinen Dialog einzubringen, es reicht ja völlig, wenn sie einen Satz sagen, aber irgendetwas, was diese Welt dichter macht. Denn diese Fantasy-Welt ist ja schon ziemlich generisch. Wir haben ja vorhin schon gesagt, Magier, Amazone und so weiter, das ist alles schon relativ nicht so unbedingt ultra kreativ, aber das kann ja kreativ sein, wenn man ein bisschen mehr zu dem Befinden dieser Leute erzählt. Manchmal machen die Leute das. Manchmal sagen sie so Sachen wie, wir konnten jetzt hier nicht durch diese magische Barriere zum Beispiel durch oder hier diese Monster, die bedrohen uns des Nachts und so. Das ist jetzt alles nicht so ultra kreativ, aber das erzählt ein bisschen was über deren Leben und so weiter. Aber das Problem ist eben, durch diesen Retro-Style und dadurch, dass sehr viele Elemente, du hast ja das Gefühl, das alles kommt ja irgendwie aus so einer Klonfabrik. Ne? Die Häuser sehen alle gleich aus, die Bäume sehen alle gleich aus, die Steinziege sehen alle gleich aus. Manchmal ist es von der Lichtstimmung trotzdem ganz geil und ich finde auch ganz cool, dass es so farbenfroh ist. Aber das Problem ist auch, dass die Fetch-Quests sich immer wieder durch dieselben Gebiete durchschicken. Und das ändert sich übrigens auch nicht großartig, wenn die Party sich verändert, ne? Weil du gehst da immer noch durch dieselben Wälder und immer noch durch dieselben Dörfer durch. Hier und da so mit kleinen Abweichungen, aber es sind prinzipiell dieselben Orte. Und dann irgendwann fällt es halt wirklich stark auf, dass diese sehr gestauchten, wirklich sehr gestauchten, sehr linearen Level auch alle dass viele Ecken ähnlich aussehen. Nicht alle. Also es gibt manchmal, sitzt du da und denkst, das hätte richtig gut aussehen können. Manchmal gibt es so Landmarks, wo du denkst, eigentlich ist es vom Stil her cool, aber durch dieses viele Rumkopieren. Und man trifft immer wieder denselben alten Mann, man trifft immer wieder dieselbe Markt, man trifft immer wieder denselben Händler übrigens. Da gibt es diese orientalischen Händler, die diesen Tanz machen.
Ja, das fand ich auch super.
Das ist cool, aber er sieht halt überall gleich aus. Ja. Und das ist so, und dadurch, dass diese das ist eben etwas, wo ich sage, ein Remake darf das besser machen. Ein Remake ist ja dazu da, finde ich, das ist meine persönliche Meinung, Dinge zu verbessern, die aufgrund eines Generationsunterschiedes oder aufgrund von Technik so nicht funktioniert haben. Und ich finde, mit dem, was ich vorhin erklärt habe, was wir beide auch finden, dass ein Rollenspiel auch eine coole Welt haben soll, ist das halt eben der komplett falsche Ansatz. Mir wäre es viel lieber gewesen, das Kampfsystem und meinetwegen 2-3 Bosse weniger oder so, aber dafür einfach eine coole Welt, wo ich Bock habe, die zu erforschen. Weißt du, ein Kampfsystem, das kann auch nebenher passieren, aber wenn ich die Welt reinzieht durch coole Figuren, durch eine interessante Hintergrundgeschichte, durch dass man merkt, da ist eine Politik, da gibt es viel mehr Parteien, die gegeneinander kämpfen, da gibt es unerklärbare Mächte, da gibt es vielleicht sogar Zeitebenen, die irgendwie in Nebendokumenten aufgemacht werden und da gibt es eine Lore. Sowas, was bei den Dark Souls-Spielen zum Beispiel auch passiert. Das muss ja nicht irgendwie alles in Zwischensequenzen sein, und da kommen wir zum nächsten Punkt. Das muss ja nicht alles in Zwischensequenzen sein, sondern man kann es ja auch irgendwie quasi so durch die Umgebung erzählen. Du kommst ja auch bei den Souls-Spielen zum Beispiel einfach irgendwie an so Orte und in so eine Ruine und denkst, oh, hier war früher mal eine fette Zivilisation. Und du kannst anhand dieser Trümmer erkennen, dass da eine glorreiche Zeit vorbei war. Oder hier Dings, The Last Guardian oder Ico oder so, die machen das alle über Environment Storytelling. Und das gibt's ja halt nicht, weil das Environment Storytelling sagt mir nämlich nur eins, nämlich, dass viele, viele Elemente Copy-Paste-mäßig in diese Welt reingesetzt wurden, so dass es einigermaßen ansprechend aussieht, aber das ist mir persönlich zu wenig.
Muss ich so unterschreiben.
Mega langer Vortrag, Entschuldigung.
Na, alles gut. Nein. Ja. Ich finde das ja, ich unterschreibe das ja. Ich finde das genauso. Wobei ich auch, also es gibt schon so ein, zwei Sachen, die ich toll fand. Zum Beispiel dieser Kaktusfratz. Ne? Also das ist ja dieser kleine Kaktus, der sich überall in der Welt versteckt. Und ich liebe so Sammelsachen. Ich liebe das einfach, also Ausschau zu halten und zu gucken, ah, da ist er ja. Und dann hat man halt diesen Fratz gefunden und kriegt dafür sogar noch eine Belohnung. Also es gibt dann so eine Stempelkarte und da kriegt man immer einen neuen Stempel rein, jedes Mal, wenn man den findet. Und dann werden aber auch verschiedene Boni freigeschaltet. Also es kann sein, dass man dann irgendwann kostenlos in den Herbergen übernachten kann oder man kann schneller aus einem Kampf flüchten, wenn man denn möchte. Also es gibt immer noch jede 6-mal oder jede 5-mal gibt's dann immer noch so einen kleinen Bonus, wenn man den findet. Das finde ich schön. Also man macht das nicht für nichts aus Jux und Dollerei, sondern es passiert tatsächlich auch noch was damit. Das finde ich ganz cool gemacht. Und so ein paar Abschnitte, also ich glaube, das waren, weiß ich gar nicht mehr, so zwei Wälder, die ich relativ am Ende dieser Mana-Stein-Sammelgeschichte gemacht habe. Die waren echt schön, also mit schönen farbigen Blüten und coolen Wegen und coolen Gegnern da drin und mit viel Wasser dazwischen und Wasserfällen und so. Also die haben das schon, die könnten das schon machen, so habe ich das Gefühl. Aber hatten irgendwie nicht die Ressourcen und nicht die Zeit, das überall so auszubauen. So wirkt das auf mich. Und das finde ich schon sehr, sehr schade. Also ich finde halt auch, dass ein Remake nicht unbedingt heißt, okay, wir müssen jetzt alles eins zu eins kopieren und das nur auf die heutige Grafikstufe heben. Das wäre irgendwie auch verschenkt, finde ich. Und wenn man schon so ein altes Schinken ausgräbt und dann quasi wieder neu auflegt, dann kann man halt auch schon mal ein bisschen genauer hinschauen und gucken, okay, was davon funktioniert denn jetzt eigentlich noch? So, und dann vielleicht auch das ein oder andere Detail ändern, meintest du ja auch so, dass man vielleicht sich ein bisschen mehr Mühe gibt. Und ich schätze einfach mal, dass sie einfach nicht mehr Geld bekommen haben für dieses Projekt und aufgrund dessen das dann nicht so zustande gekommen ist. Was übrigens auch hinten runtergefallen ist, ist der Multiplayer. Den gibt es ja gar nicht. Da hat Basti zum Beispiel bei mir im Talk gesagt, dass er das ganz, ganz schlimm findet, dass das so für ihn so ein kleines K.O.-Kriterium ist. Glaubst du, der hätte irgendwas besser machen können, irgendwas ändern können?
Ja, auf jeden Fall. Lass mich noch kurz ergänzen, bevor wir da zum Multiplayer kommen. Ich finde, der Perspektivwechsel ist halt auch das Problem. Ich glaube, ich würde das Trials of Mana etwas anders wahrnehmen, wenn es Vogelperspektive geblieben wäre. Weil, also früher bei den Pixelgrafiken war das so, dass die dass man sich viele Sachen auch einfach vorgestellt hat. Jetzt habe ich das natürlich viel später gespielt, aber ich kenne das jetzt zum Beispiel von Terranigma oder so, dass man da halt eben auch seine Fantasie spielen lässt. Also diese einfachen Grafiken machen was in deinem Kopf. Aber die Anforderungen ändern sich, wenn du alles in 3D-Grafik machst und wenn du alles dann auch über die Schulterperspektive zeigst. Das ist halt alles Third Person. Und du erwartest dann auch was anderes. Das heißt, deine Fantasie wird gar nicht so stark gefördert, sondern diese 3D-Grafik, die muss so gut sein, dass sie quasi das, was in deinem Kopf als Vorstellung funktioniert, normalerweise dann auch ersetzen würde. Und das ist halt eben das Problem. Also ich glaube, guck mal, es gab auch dieses Zelda-Remake von Link's Awakening. Und ja, das fand ich zum Beispiel besser, weil es halt auch es hat einfach dieselbe Perspektive beibehalten, weil die Entwickler verstanden haben, diese ganzen Welten, die waren sowieso alle auf den Gameboy-Screen gebaut. Wollen wir nicht größer machen, weil wir originalgetreu bleiben wollen, aber wir können, meine Katze behagt mich hier gerade vor dir. wir können das jetzt gar nicht, wollen es nicht verändern, weil wir sehr originalgetreu sein wollen, aber stell dir mal vor, sie hätten das Remake tatsächlich auch aus einer Third Person wie bei Zelda Breath of the Wild oder so gemacht, das hätte einfach nicht funktioniert, weil der dann alles merkwürdig klein vorgekommen wäre. Mhm. Und das klingt nach einer Kleinigkeit, Perspektivwechsel. Es ist aber einfach bei so einer Art von Spiel, das ist ja ursprünglich dafür designt worden, aus dieser Vogelperspektive gemacht zu werden. Und das merkst du halt auch stark. Also die haben das Layout nicht 1:1 übernommen. Man erkennt zwar viele Punkte wieder, aber es gibt so schon so leichte Veränderungen, die dann natürlich an diese Third Person angepasst sind. Aber trotzdem erwarte ich da einfach ein bisschen mehr. Und es muss nicht die Übergrafik sein. Es geht nicht darum, super fette Production Values drauf zu haben. Es muss nicht aussehen wie Crysis oder so. Aber es geht halt eher so um diese Liebe zum Detail. Das, was wir halt beide bemängeln. Das ist halt irgendwie, du merkst halt nicht, dass da so viel in diese Ecken reingeflossen ist. Und macht der Multiplayer es besser? I don't know, weil der Multiplayer war ja jetzt in dem Original, den habe ich halt in dieser Collection of Mana gespielt, war jetzt nicht der Oberbringer, aber es ist so geteiltes Leid.
ja, vielleicht. Also Basti hatte damals das Argument, dass er Secret of Mana zum Beispiel schon als Kind im Multiplayer gespielt hat. Und das auch so eine wichtige Komponente da für ihn darstellt. Und eigentlich auch dann so nostalgisch damit verbunden ist. Und das kann natürlich sein, dass das vielleicht hilft, wenn man dann noch mal an so ein Spiel rangeht, das dann neu aufgelegt wurde, wenn man das dann zu zweit spielen kann. Aber für mich persönlich wäre das, glaube ich, auch egal, weil dadurch ändern sich ja diese ganzen Mängel nicht. Also dann sitzt du halt mit jemand anderem da und ja, erlebst den ganzen Quatsch dann mit einer anderen Person zusammen und bist noch schneller mit Kämpfen fertig, weil es dann noch mal einfacher ist. Und weiß ich nicht, ob das noch irgendwie was gerettet hätte. Also ich finde es für mich persönlich nicht schlimm, dass er nicht drin ist.
Also ich glaube, dass so Spiele wie Diablo aber schon echt ganz gut davon profitieren, dass man Multiplayer irgendwie hat. Also so
Hack-Slays. Ja, auf jeden Fall, ja.
Klar. Also Trials ist auch echt nah an so einem Hack-and-Slay eigentlich dran auch, spielt sich halt auch sehr stark irgendwo in diese Richtung. Und ich glaube, dass, also zumindest wenn es jetzt kein lokaler Multiplayer wäre, weil der wäre wegen der Perspektive wahrscheinlich schwer zu machen, aber zumindest über Netzwerk. Also weil das basiert auch auf der Unreal Engine. Also ich glaube, die Voraussetzungen wären zumindest in der Theorie jetzt rein aus unserer Perspektive betrachtet durchaus da gewesen. Es wäre jetzt keine Unmöglichkeit gewesen, da jetzt zu sagen, okay, wir wollen da jetzt irgendwie noch so ein Netzwerk-Dings reinpacken. Balancing ist natürlich eine Frage, ob das dann auch so gut klappt. Denn jetzt ist ja alles auf diese KI-Charaktere ausgerichtet. Keine Ahnung. Aber ich denke, dass es für einige Leute ein Kritikpunkt ist. Für mich mir persönlich ist es eigentlich auch relativ Wayne. Also ich spiele Rollenspiele eigentlich auch am liebsten alleine. Ich bin nicht so stark Multiplayer fokussiert. Ich mag ganz gerne Prügelspiele und so. Das spiele ich viel, viel lieber Multiplayer. Oder sowas wie Mario Kart oder so, aber ehrlich gesagt, so weiß ich, solche Spiele, da bin ich doch lieber alleine. Da bin ich wirklich soziale Distanz. das ist, übe ich dann mit so einer Art von Spielern doch ganz gerne.
Ja, same, same. Also ich, für mich würde es auch absolut nichts ändern. Ich finde es nur so komisch, weil ja eigentlich der Multiplayer schon angekündigt war und auf einmal wurde es still. So, und auf einmal
Ja.
Und auf einmal gibt's den nicht mehr. Und dann denkt man sich, okay, was könnte jetzt der Grund sein? Haben sie es erstens vielleicht nicht hingekriegt oder zweitens keine Zeit, kein Geld gehabt? Also der war geplant, definitiv. Und dann ist er aber nicht erschienen.
Ich würde, also ich glaube, wir würden auch ein bisschen entspannter da sein, wenn dieses Ding eine kleine Indie-Produktion wäre, die von einem unabhängigen Studio kommt. Aber was das Ganze so enttäuschend macht, ist, das ganze Ding halt eben von Square Enix kommt. Und das ist so, also die könnten, wenn sie wollten. Das ist ja genau das Secret of Mana. Es ist viel besser als Secret of Mana Remake, ganz klar. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist so, du siehst, dass dieses Team, das ist das Frustrierende, das Team hat ja das Talent. Die wissen halt schon, wie sie an die Sache rangehen. Und ich finde auch, ich finde es jetzt nicht katastrophal schlecht. Es ist halt eher so, dass man das Potenzial für viel, viel mehr sieht und sich einfach ärgert, dass das da nicht mehr aufgemacht wurde. Und es ist bei einigen dieser kleineren Rollenspiele, die Square da raushaut. Also ich kann mich noch an Octopath Traveler erinnern, wo die, was so vom Look her mega geil ist und was so die Idee mit den Charakteren super, das Kampfsystem super, das wie geile Atmosphäre, sehr melancholisch alles, und dann spielst du das und es wiederholt sich so unglaublich viel. Und es ist, bleibt weiterhin sein Potenzial zurück. Uninaki, genau dasselbe. Das habe ich auch ausführlich gespielt.
Oh, ja, ja.
Oh, wie ich diese Welt geliebt habe. Und ich fand dieses Thema um den Tod so geil. Und dann spielst du das und nach 10 Minuten schlafen dir die Füße ein. Weil das einfach sich so stumpf. Aber da war wenigstens noch die Welt und die Story so interessant, dass ich dann irgendwie noch weitergespielt habe. Und fairerweise muss man sagen, dass da dann auch das ein bisschen besser wird mit den Fähigkeiten besser. Aber das ist irgendwie immer so. Also. Und bei den großen Spielen ist es dann oft so wie bei Kingdom Hearts. Da spielst du dann und die Dinge passieren einfach. Und es sieht bunt aus und es ist groß und es ist für fette Production Value. Aber wenn man sicher gehen wollte, dass einfach jeder damit Spaß hat, ist da auch irgendwie nicht so eine große Herausforderung. Also es ist einfach ein großer Zirkus und ist dann auf Dauer dann doch auch ein bisschen eintönig so. Und ich glaube, in diese Falle fällt jetzt das Trails of Mana so ein bisschen.
Ja, das Ding ist aber, dass Trials of Mana halt, also du kannst es halt schlecht mit Kingdom Hearts vergleichen, weil Kingdom Hearts nur funktioniert, weil es diesen Disney-Aspekt hat. Wäre Kingdom Hearts nicht die Mischung aus Final Fantasy-Charakteren und Disney-Charakteren, dann würden das die Leute Square Enix um die Ohren hauen. Also 100 pro. So. Und deswegen, vielleicht ist es so, dass man diese uralten JRPGs, dass die Zeit einfach vorbei ist, dass man die nicht mehr so, die kann man eigentlich nicht mehr so machen. Also die funktionieren einfach nicht mehr. Ich glaube, das sieht man ganz gut an diesem Final Fantasy VII Remake. Ich glaube, die haben nicht ohne Grund das Ding komplett umgestrickt. Also, weil da einfach mehr geht. Und wenn sich jeder so viel Mühe geben würde für ein Remake, dann hätten wir Dutzende völlig neu aufgelegte, grundsanierte Remakes, die wahrscheinlich alle ganz fantastisch heute noch funktionieren. Aber da das ja nicht der Fall ist, fällt das alles so ein bisschen hinten über und man hat so das Gefühl, ja, das ist halt schon sehr veraltet alles und einfach nur in die Neuzeit geholt. Aber es funktioniert halt einfach irgendwie nicht mehr, weil man mittlerweile schon so viele andere Spiele hat und anderes kennt und das Niveau so gestiegen ist einfach in den letzten Jahren, dass das, glaube ich, nicht mehr mithalten kann. Also das ist, was ich jetzt so aus dieser ganzen Erfahrung von Trials of Mana ziehe. So, ich habe mich voll gefreut, ich wollte es unbedingt spielen und habe dann halt während des Spielens gemerkt, okay, das ist einfach nicht mehr machbar. So, also für mein Empfinden zumindest. Also es funktioniert für mich und meine Erwartungen, die ich an ein JRPG habe, heutzutage einfach nicht mehr.
Ich glaube, weißt du, was mein Hauptproblem ist, glaube ich?
Was denn?
Ich habe vorher Yeez gespielt. Und Yeez, im speziellen Yeez 8, Lacrimosa of Dana, ist vom Grundkonzept und vom Action-RPG-Ausrichtung grundsätzlich erstmal dasselbe. Also Party, schnelles Action-Kampfsystem, schnelle Action und so weiter und so fort. Es macht aber in der Gewichtung, in der Austarierung all seiner Spielelemente alles sehr viel besser als Trials. Und ich habe das Gefühl, dass die bei Trials sich ein bisschen an Yeez wirklich auch orientiert haben, weil Yeez wirklich gut ist. Es ist ein sehr empfehlenswertes Spiel, das ein bisschen davon zurückgehalten wird, dass es ursprünglich ein Vita-Spiel war. Und deswegen sieht es jetzt unbedingt auf dem großen Fernseher jetzt nicht unbedingt so ultra fett aus. Aber kann man machen. Und Kampfsystem zum Beispiel funktioniert sehr ähnlich. Es ist halt wirklich sehr direkt Action. Du hast, da ist die Idee, dass du verschiedene Schwertechniken hast und die einen stechen, die anderen machen so Slashes und die anderen machen so normale Schwerthiebe. Und da muss man immer gucken, dass man immer mit den entsprechenden Charakter halt drauf hat. Der Unterschied ist aber, dass Yi's sich sehr, erstens ein bisschen präziser steuert tatsächlich. Also auch wenn die Steuerung bei Trials cool ist, ist es bei Yi's einfach so zack, zack, super, super direkt. Und damit kannst du Manöver ausführen, dass du quasi wie so ein Ninja durch Areale einfach durchfeuerst. Also du läufst dann zum Beispiel wirklich in so einen Wald rein, dann machst du nur zack, 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 zack und fünf Gegner erledigt. Was geht hier ab? Und das fühlt sich deutlich, das ist wie, als würde man fechten. Also es gibt, interessanterweise gibt es da auch tatsächlich einen Charakter, sie ist Fechterin und mit der zu spielen ist großartig, weil dann so wirklich so ganz präzise Schläge ausführen kann und dann auch wirklich Gegner, wenn man im richtigen Moment zuschlägt, wirklich mit einem Schlag dann auch wegkicken kann. Und das fühlt sich einfach nicht so wie so ein Gebolze an, wie bei Trials, sondern da hast du auch das Gefühl, okay, ich werde stärker und ich habe auch das Potenzial, dann einfach auch ein totaler Killer auf dem Feld zu sein. Und das fühlt sich richtig befriedigend gut an. Trotzdem gibt's dann aber auch Gegner, und da ist auch die Gegnervarianz einfach ein bisschen größer. Es gibt auch stationäre Gegner und es gibt Gegner, die dann auch mal direkt auf dich zugesprungen kommen und die auch, also viel, viel buntere Mischung an Angriffstechniken, Flächenangriffe, defensive Angriffe, muss dann öfter auch mal abwarten. Bei den Bossgegnern sind die sich sehr ähnlich. Das sind auch ein bisschen Bullet Sponges dann. Okay, ist auch nicht so geil bei Yi's, aber was Yi's viel besser macht, ist Story. Du bist so eine Truppe von Leuten, die auf einer Insel stranden und dann fängt das erstmal damit an, dass die irgendwie nur versuchen zu überleben und es ist dann tragisch, weil dann auch, kleiner Mini-Spoiler, aber der Captain zum Beispiel stirbt am Anfang und die verlieren dann so ihre Führungsposition und dann überlegen sie, was machen wir jetzt? Sie gehen dann weiter in das Innere der Insel, so ein bisschen wie bei Lost. Und dann entdecken sie eine alte Kultur, wo irgendwie was ist. Und der Hauptcharakter, der Chris Idle, der träumt von so einem Mädchen, die vor 1000 Jahren oder so auf dieser Insel war. Und dann gibt es aber so Zeitsprünge, die dann zurückgehen zu dem Mädchen, Dana. Und sie träumt aber dann, hat auch Visionen von Crystal. Und man spielt dann beide Perspektiven. Das sind so zwei Zeitebenen, die da so ineinander übergehen. Und es gibt halt auch, und das hat Trials halt eben auch nicht so richtig, es gibt halt einfach auch mal Dungeons. Also es gibt halt wirklich mal Dungeons mit ein paar Rätseln, weil die Dana-Abschnitte, die sind so ein bisschen rätsellastiger, nicht ganz auf dem Niveau von Zelda, aber so, man muss schon mal ein bisschen mehr machen. Und das ist super cool. Und man hat so auch ein Gefühl für die Welt, weil du bei Trials es eher wichtig war, so viele bunte Welten wie möglich zu haben. Du hast einen Vulkan, du hast einen Wald, du hast irgendwie Seen und so weiter. Ist das hier bei Yi's wirklich so, dass man vom Strand aus quasi immer weiter in das Innere der Insel vordringt und dann natürlich auch die Monster immer stärker werden. So ein bisschen wie bei King Kong, ne? So kann man sich das vorstellen. Ne, je weiter die Filmcrew kommt, desto gruseliger werden die Insekten, desto größer werden die Gefahren und so weiter. So ähnlich ist es da auch. Und das ist, wenn ich Yi's vorher nicht gespielt hätte, würde ich sagen, ja, okay, ich try, das ist ganz nett so. Aber es ist einfach so genau dasselbe. Und es macht einfach alles besser. Also wenn ihr sowas haben wollt, so ein richtig fettes, schnelles Action-RPG, weg von dem ganzen rundenbasierten Kram, unkomplizierte Action, dann würde ich einfach Yi's empfehlen. Also das ist quasi genau dasselbe. Ich glaube, das ist mein Problem, dass ich diesen direkten Vergleich habe. Und Yi's kennt kaum eine Sau. Es ist so eine Reihe, die seit Jahren besteht und weil es schon ewig unterwegs ist, seit fast 30 Jahren. Und hier im Westen ist es kaum bekannt. Und deswegen würde ich euch stark dazu auffordern, lieber das zu spielen.
Gutes Schlusswort.
Darf ich noch eine Sache sagen?
Ja, bitte. Cool
finde? Ja, bitte. Ich finde es geil, dass man im Menü auswählen kann, dass man zwischen der alten Super Nintendo Musik und den
orchestralen,
das ist geil.
Das finde ich auch. Das sind solche Kleinigkeiten, das sind immer noch Pluspunkte, finde ich. Also wenn so kleine Spielereien, auch Grafik wechselt und so, ich finde das alles immer cool. Ich mag das.
Die loopen zwar ein bisschen hart, finde ich.
Ja, das stimmt natürlich.
Und das ist ein bisschen mies. Also da machen sie so ein bisschen die Dragon Quest Nummer. Dass das Intro voll das geile orchestrale Theme hat so. Und es klingt wunderschön. Und man sieht diesen Baum und so und die Musik so und alles ist mega majestätisch. Und dann geht's ins Spiel und dann merkst du schon, das sind so arg elektronisch klingende Instrumente. Nicht so stimmig wie bei Dragon Quest, aber es ist so, dass es nicht mit dem Orchester eingespielt, hast du das Gefühl. Das ist ein bisschen schade. Das Qualitätslevel wird nicht konsistent beibehalten. Insgesamt ist die Musik aber echt cool. Also ich glaube, das ist eins der besten Sachen noch an dem Remake. Ja.
Das stimmt. Also es ist nicht alles schlecht, um Gottes Willen. Es klang jetzt vielleicht so, dass wir so viele Kritikpunkte haben, dass Trials of Mana das schlimmste Spiel der Welt sein muss. Aber es ist ja auch natürlich eine subjektive Sache, finde ich. Also es gibt so viele Faktoren, die da mitspielen. Erstens, welche anderen JRPGs kennt und mag man? Was hat man vorher gespielt? Wie sind generell so die Befindlichkeiten, was Wichtigkeit von Story und Kampfsystem angeht und so. Also das ist halt jeder irgendwie anders und ich glaube, bei uns beiden ist es halt einfach, ja, das funktioniert halt einfach nicht so gut. Aber das heißt nicht, dass man das nicht spielen kann. Ich hatte durchaus auch ein bisschen Spaß, natürlich. Auf jeden Fall. Aber ich würde es ehrlich, also wenn ich jetzt mich jemand fragen würde, ey, willst du das nochmal mit mir am Wochenende spielen, würde ich sagen, nee, lass mal was anderes spielen.
Ja. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen sind. Also unter einem Game-Pro-Test wurde ich hart beschimpft. Auch als Arschloch.
Ja, habe ich gehört,
so.
Ja. Das, also,
knallhart, Alter. Ja.
Aber das ist ja generell ich glaube, das ist generell ein Wertungssystem-Ding.
Ja,
so, dass,
ja,
dass
ja.
Zahlenwertungen einfach keinen Sinn ergeben. So.
Das ist so, aber dass die Leute dann so austicken, ne?
Ja,
und
das ist
aber. Und
sich
dann auch persönlich beleidigen und so, ne? Das ist schon.
Das
ist
schon ja, krass. Das ist leider heutzutage so. Jeder ist immer gleich sofort angefixt, wenn man irgendwas gegen seine Lieblingssache sagt. Das ist das Internet einfach. Ich habe das zum größten Teil alles ausgeblendet. Weil es halt einfach, was soll ich machen? Man kann es nicht ändern und die Menschen sind so, okay.
Ich habe, das ist aber ganz, aber gut, es gibt auch ein paar Kollegen, die das ähnlich sehen. Also der Martin von Eurogamer zum Beispiel, der ist exakt zu demselben Ergebnis gekommen wie wir. Also der war halt auch so da und saß da so und dachte, eigentlich egal. tut nicht weh, aber irgendwie egal. Aber wer jetzt Bock drauf, wer jetzt das Wochenende, wo wir jetzt gecastet haben, vielleicht das ganze Spiel auch schon vorbestellt hat, der Witz ist ja, ich habe es ja tatsächlich dann an dem Tag, als es rausgekommen ist, dann ja auch als CD-Fassung gekriegt, weil ich habe es ja auch vorbestellt.
Ach.
Trotz Rebel Code, ja. Ja, ich spiele halt einfach zu gerne JRPG. Also probiere ich auch, genau wie du, alles aus. Liegt jetzt hier eingeschweißt, behalte ich auch. So ist es nicht. Vielleicht werde ich dann den New Game Plus dann später nochmal weiterspielen. Ich habe dann halt nach dem Ende nochmal, bin ich nochmal rein, nimmt man Fähigkeiten mit und so weiter. Das ist schon ganz okay. Aber ich habe so eine riesen Auswahl. Da gibt's einfach so viele Sachen, die interessanter sind. Da glaube ich, wird das dann eher so ein Ding werden, dass man dann irgendwie vielleicht so nebenher beim Podcast hören. Von Insamon vielleicht.
Oh ja.
Hören das kann man noch gut. Dafür ist es perfekt.
Dafür ist es also, perfekt, ja.
Ja, ein Nebenherspiel.
Ein Nebenherspiel, ganz genau. Micha, das war jetzt ein ziemlich langes Gespräch, aber sehr ergiebig, sehr toll. Dankeschön.
Wir haben schon über eine Stunde. Wie geht
ja,
das?
Ja, ja, ja. Wie geht das? Ich weiß, die Zeit, sie ist einfach, sie rinnt durch unsere Hände wie Sand.
Oh, Poesie. Oh. Das finde ich gut. Poesie bei Insamon. Sehr schön.
Ja, wenn man was zu sagen hat und wenn man eine gute Zeit hat, dann geht die Zeit auch schnell vorbei. Ist halt so.
Das stimmt.
So, ich danke dir, dass du mit mir dieses wunderschöne Thema besprochen hast. Ich hoffe, wir casten bald mal wieder zusammen.
Ja, auf jeden Fall.
Kommt ja jetzt hoffentlich öfter vor.
Ja, ich habe jetzt schon rausgehört, JRPG, dein Ding, ne? Also ich glaube,
ja.
da kommt ja jetzt einiges. Ich vielleicht reden wir über Sakura Wars.
Oh, weiß ich noch nicht.
Weiß
ich
noch nicht.
Okay. I don't know.
Oder weiß nicht, was demnächst noch kommt.
Wir warten mal ab. Wir werden auf jeden Fall was finden, wo wir uns dann noch mal zusammenfinden können. Da gehe ich sehr, sehr stark von aus. Wenn ihr da draußen uns gerne unterstützen wollt und einstündige Podcasts über JRPGs liebt, dann besucht uns doch auf Patreon oder Steady. Patreon.com/insertmoin. Steady.hq/insertmoin. Da kann man uns unterstützen und da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr das wahrnehmt. Okay, das war's
sehr
für
cool,
heute.
Danke.
Ja.
Cool, Anne. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ja, ich ebenfalls. Macht's gut, Leute.
Bis dann. Ciao.